Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Walk of Brand. Marke macht Umsatz. Heute sprechen wir über eine ganz, ganz besondere Sache, und zwar über die große Bühne und über das, was davor passieren muss, damit der Vorhang sich hebt und der Applaus auch wirtschaftlich Wirkung zeigt. Ich habe einen ganz besonderen Gast heute bei mir, den lieben Jasper Brücker. Denn Jasper kennt beide Seiten. Er war viele Jahre Geschäftsführer bei Stage Entertainment und verantwortlich für internationale Erfolgsproduktionen. Und heute ist er COO und CCO von Timeride, einem Unternehmen, das mit Virtual Reality Geschichte erlebbar macht. Lieber Jasper, herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist und ja, so ein bisschen Rede und Antwort stehst rund um das Thema, ja, wie schaffe ich es, nicht nur tolle Produktion irgendwie zu realisieren, sondern eben auch die Säle zu füllen.
Ein spannendes Thema, das Thema aktuelles bei Veranstaltern.
Ja, stell dich doch mal ganz kurz vor, in so 2, 3 Sätzen, wer du bist, damit meine Zuhörer so ein bisschen einen Eindruck von dir bekommen.
Ja, Jasper Brücker, ich bin in Münster geboren, habe aber lange Zeit dann auch in Hamburg gewohnt. Auch damals habe ich ja bei Stage Entertainment gearbeitet, das war natürlich praktisch, dass man da vor Ort ist. Bei Stage Entertainment bin ich eingestiegen im Bereich Sales und habe mich dann hochgearbeitet zum Geschäftsführer Marketing und Sales und war natürlich dann jeden Tag mit schönen Produktionen in Kontakt. Bin dann ins Ticketing gegangen, habe bei CTS Eventim gearbeitet, da 19 Länder verantwortet. Im nächsten Schritt dann ein eigenes Ticketing-System aufgebaut für das Unternehmen ATG Entertainment, damals noch Mehr Entertainment in Düsseldorf, und bin dann letztendlich jetzt hier gelandet bei Timeride. Wir sind ein Zeitreiseunternehmen. Wir machen das möglich, dass Menschen in die Vergangenheit reisen. Wir arbeiten noch in der Zukunft, aber momentan geht es halt immer in die Vergangenheit. Wir sind in verschiedenen Städten in Deutschland aktiv, suchen uns jeweils ein Ereignis, eine Zeit, ein Jahr aus, in das wir gemeinsam reisen. Da nutzen wir auch Virtual Reality, solange wir darauf angewiesen sind. Wenn es mal neue Technologien gibt, steigen wir vielleicht auf andere Techniken wie implantierte Chips oder was die Bitte um. Aber es gibt ist eine gute Gelegenheit für Menschen, eben Geschichte zu erleben und nicht nur zu lesen, vielleicht auch mal zu erleben, wie es früher war für die eigenen Großeltern und was für Umfeld die gewohnt haben. Wir haben auch viele ältere Gäste, die dann eine Zeitreise in ihre eigene Kindheit machen. Das ist sehr bewegend. Mhm. Ja, wir sind nicht nur in Deutschland aktiv, sondern auch im Ausland, zum Beispiel in Venedig mit einem Partner. Und man kann unsere Services, unsere Studios auch buchen, wenn man für seine eigene Stadt ein Thema entwickeln möchte, eine Zeitreise entwickeln möchte, die wir als Timeride nicht betreiben, aber man dennoch möchte, dass es in der Stadt.
Das ist auf jeden Fall ein einzigartiges Erlebnis. Ich habe es ja selber schon miterleben dürfen hier in Köln und war auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend, vor allem beeindruckend, wie ihr das hinbekommt, auf dieser kleinen Fläche das vor allem so zu realisieren, dass man wirklich das Gefühl hat, man reist in die Vergangenheit, ne?
Ja, erstaunlich auch jeden Tag, dass das funktioniert.
Ja.
Ist halt ein sehr ausgeklügeltes Konzept, das unser Gründerteam da entwickelt hat, was eben super gut funktioniert und eben möglich auf sehr kleiner Fläche sehr viel Durchlauf zu haben.
Da kommen wir sicherlich im Laufe des Interviews nochmal drauf zurück und können da so ein bisschen tiefer einsteigen. Jetzt haben wir einen ganz spannenden Titel gewählt für diese Folge. Und zwar: Showtime verkauft sich nicht von selbst. Was sagst du zu diesem Titel? Also, ich denke, du hast einiges zu sagen, was das angeht. Aber warum dieser Titel?
Ja, das habe ich halt ganz häufig gehört in meinem Umfeld, in meiner Karriere, dass es immer wieder Menschen gab, die meinen, ja, mit der tollen Marke, das ist, da musst du ja gar nicht Marketing und Sales machen. Das läuft ja von selbst. Wir haben halt gemerkt, dass auch große Marken eben nicht von selbst laufen, sondern immer gepflegt werden müssen und immer gut vermarktet werden müssen. Und eins kann ich sagen, nach jetzt 20 Jahren Berufserfahrung in dem Feld, es verkauft sich eben nicht von selbst. Man muss kontinuierlich dranbleiben. Bei bestehenden, langjährigen Marken genauso, natürlich bei New Entries in den Markt, da muss man natürlich viel mehr die Trommel ja, gerührt werden als bei bestehenden Marken. Aber beides braucht Attention.
Ja, Attention. Das ist das, was man grundsätzlich ja bei Marken braucht. Jetzt frage ich mich natürlich, in den Business-Kontext an sich gibt es so viele Events. Man könnte ja fast jeden Tag morgens, mittags, abends auf irgendwelchen Events rumhängen. Jetzt ist es so, die große Problematik oder die große Herausforderung der Veranstalter, wenn ich mit denen spreche, ist ja, wie schaffe ich es, die Events zu füllen? Also wie schaffe ich es letztendlich, Menschen, passende Menschen auf meine Veranstaltung, auf mein Event zu bekommen? Und das ist die größte Herausforderung, die mir immer wieder zurückgespielt wird. Jetzt schaue ich in den B2C-Bereich Musicals wie König der Löwen, die seit, ich glaube, keine Ahnung, mittlerweile 20 Jahre oder sowas um den Dreh, du weißt das besser, permanent aktiv sind und die Hallen und die Säle gefüllt sind. Wie kann das sein? Das ist der gleiche Titel, das gleiche Event, 20 Jahre. Wie geht das?
Es sind sogar, also Musicals in Deutschland gibt es seit 40 Jahren verstärkt. Davor gab es natürlich auch Einzelproduktionen, aber Long Runs, wie wir sie nennen, die länger da sind, die gibt es seit 40 Jahren. Aber Cats in Hamburg, eines der ersten Themen, da müsste so um 86 gewesen sein. Jede Marke fängt erstmal an oder jedes Produkt fängt erstmal an und muss sich in der Zuschauerschaft ein Stück weit etablieren. Und manche Marken schaffen oder manche Erlebnisse, manche Musicals schaffen das gar nicht. Ihnen von Anfang an eine Totgeburt, weiß man natürlich vorher nicht, was sich machen. Das ist ja jeweils ein Millionenrisiko, was man eingeht. Manche funktionieren ganz, ganz ordentlich. Die altern einfach und haben ihre feste Fanbase. Sind auch sehr gute Stücke in der Regel. Die kann man alle Jahre wieder im gleichen Standort spielen. Dann gehen die Menschen nochmal hin aus sentimentalen Gründen. Es gibt auch neue Zielgruppen, die dann hinzukommen. Also Tanz der Vampire ist so ein Klassiker. Ne? Das sind ganz tolle Stücke. Mag sehr gerne. Ist aber in einem Standort nach ein bis zwei Jahren durch in der Regel. Kann es auch mal 5 Jahren wiederkommen. Dann geht es wieder von vorne los. Der gleiche Titel, der gleiche Zirkus. Ja, das ist eben das Verlässliche. Die Leute wissen, was sie da bekommen. Die hatten eine schöne Zeit, als sie das Musical besucht haben. Und die wissen, Mensch, das war doch toll damals, vor 5 Jahren. Weißt du noch, lass uns nochmal wieder reingehen. Ja. Oder andere, die noch nicht drin waren, sagen, ich habe davon gehört, damals war ich noch zu jung, kein Interesse gehabt, etc. Aber jetzt gehe ich rein.
Ja.
Und so funktioniert das dann, dass man immer wieder sozusagen neue Zielgruppen und auch bestehende Kunden hat. Und dann gibt es natürlich die Klassiker mittlerweile. Klar, König der Löwen für die meine oder Phantom der Oper, Starlight Express, längster Long Run überhaupt. Wie gesagt, bald 40 Jahre, ich glaube jetzt 37 Jahre im Markt. Das sind einfach solide, tolle Shows, die man immer wieder gern anschaut. Und irgendwann ist der Punkt überwunden, wo sie alt sind. Und dann werden sie zum Kult. Also selbst der Günther Löwe war eine Phase am Anfang, wo man sagt, okay, jetzt scheint irgendwie die erste Welle durch zu sein. Und was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir Maßnahmen ergriffen, das Produkt, die Marke zu pflegen. Und seitdem ist es ein Must-See geworden. Oh.
Okay, Maßnahmen ergriffen, um die Marke zu pflegen. Da würde ich natürlich jetzt direkt einsteigen. Was sind das denn für Maßnahmen konkret, die nötig sind, um eben diesen, nennen Sie es Long Run, überhaupt realisieren zu können?
Ja, du brauchst natürlich erstmal ein Preisniveau, was passend ist. Ne? Kannst also nicht dich aus dem Markt preisen, kannst jetzt nicht New Yorker Musicalpreise hier nehmen, das macht keiner. Kannst aber auch nicht so günstig sein, dass du deine Kosten hier da wieder reinholst. Also du musst irgendwie einigermaßen solide aufgestellt sein und darfst dann, wenn die Nachfrage nachlässt, nicht anfangen, mit dem Preis rumzuspielen oder nicht zu viel davon zu machen. Du musst die markenpflegerischen Aspekte müssen in Richtung Erlebniserzählung gehen und darauf hinzielen, was erwartet den Kunden, beziehungsweise wie geht er raus, wenn er das Musical gesehen hat? Wie hat er dann gefühlt? Also das Versprechen muss in den Vordergrund gestellt werden. Muss schöne Bilder zeigen, an den richtigen Stellen, dich mit den richtigen anderen Marken verbünden, richtigen Umfelder haben. Dann funktioniert das. Das war sozusagen der markenseitige Drift, zu sagen, okay, jetzt bloß nicht mit Preisen.
Also keine Rabattschlacht.
Keine Rabattschlacht. Vielleicht einmal im Jahr ein Big Bang, ne, sagt ihr, also, weiß nicht, Geburtstagstickets oder wir haben da Partner gehabt, die Bild-Zeitung, ne, einmal im Jahr, die Bild-Zeitung zahlt das zweite Ticket oder zwei Dinger für 99, ne, solche Dinge. Aber so ganz kurz nur, dass die Leute sagen, okay, das ist ein Sonderfall, suchst du natürlich Zeiten aus, wo die Leute dann reingehen können, die nicht so voll sind. Ne?
Ja.
Muss ja nicht gerade im Winter anbieten für einen Sonderpreis, weil da gibt es wenig Alternativen, da gehen die Leute gerne ins Musical. Ja, also das ist sozusagen das eine Thema, preislich, markenseitig richtig aufstellen.
Und auf der anderen Seite, gerade ganz kurz vielleicht nochmal da dazu, wenn du solche Sonderaktionen dann machst, das holt ja dann nochmal eine andere Zielgruppe ja auch letztendlich wieder ab. Ne? Weil das ist ja, wir reden ja nicht von einem Produkt, was jetzt irgendwie für jeden einfach erschwinglich ist, sondern so ein Musical-Ticket kostet ja eine ganze Menge Geld.
Ja, man muss immer unterscheiden zwischen Können und Wollen. Ne? Also mit einem niedrigen Preis erreichst du auch die Leute, die es nicht anders können.
Ja.
Aber es gibt genauso viele Leute, die du erreichst, die könnten das, die wollen es immer nicht für den Preis.
Naja,
okay. Ja, okay, aber jetzt, wenn es dann 2 von 99, ach komm, dann kann ich das auch mal erledigen, dann ist meine Frau glücklich, kaufen wir mal die Tickets.
Okay.
Mhm. Genau. Ja, und dann hast du eben die andere Seite, dass du sagst, ja, aber warum entsteht denn dieser Druck, dieser eventuelle Preisdruck, den man widerstehen muss? Und das ist die Kapazität, die jeden Tag reindrückt, ne? Also jeden Tag 2000 Sitzplätze, nee. Wie eine Banane verfaulen, wenn sie nicht genutzt werden. Und das hast du, da brauchst du dann nicht nur einmal, sondern mehrfach pro Tag dann auch. Ne? Das heißt, riesen Druck von Tickets, die verkauft werden müssen. So, und da haben wir ein Stück weit eingegriffen und haben gesagt, wir nehmen ein paar Sitzplätze raus, dass wir dieser Druck kleiner wird. Dann wissen wir, dass eben nicht mehr, 2000 Leute pro Show kommen, sondern vielleicht nur noch 1900. Und dann lassen wir die anderen 100 Tickets, die bauen wir aus, die Sitze. Die wollen wir gar nicht mehr. Wir nehmen die schlechten Sitze weg.
Okay.
Die Hörplätze hinter den Säulen. Da, wo man sowieso nicht so viel sieht. Ne? Also auch mal Markenpflege. Ja. Gleichzeitig mit ein Stück weit Druck rausnehmen, sodass man sagt, okay, lieber 100% ausverkauft, fast jeden Tag in der Woche. Mhm. Bei 10% oder 5% weniger Tickets im Markt, statt immer hinterher zu laufen und die eigenen Sales-Teams und auch Markenteams darauf zu pushen, die letzten 100 Tickets zu verkaufen.
Mhm. Es gibt ja auch bestimmt einen gewissen Break-Even-Point irgendwo, der erreicht werden muss, um damit so eine Show, wenn sie denn startet, überhaupt rentabel ist.
Mhm.
Oder?
Ja, du brauchst zwei Break-Even-Points. Ne? Zum einen musst du sehen, dass der laufende Betrieb sich refinanziert. Das gilt nicht nur für Musicals, sondern für alles, was länger läuft, also auch für Time Ride. Mhm. Auch für einen Zirkus, der in einem Ort ist, wenn er schon mal da ist, ne, dann musst du die Running Cost musst du irgendwie rein. Und wenn du das schon nicht schafft, hast du ein großes Problem. Aber du musst auch sehen, dass bei jedem Standort die Initialkosten, die du am Anfang gehabt hast, dass die wieder recouped, sagen wir, wieder geholt werden. Das heißt, du musst nicht nur die laufenden Kosten verdienen, sondern auch als zweite wesentliche Maßnahme muss die Anfangsinvestitionen
werden. Was sind das für Investitionen? Also diese
Kosten sehr stark darauf an. Also wenn du eine bestehende Show als Touring-Show in einen neuen Standort bringst, das ist sozusagen das kleinste Modell mit einem leichten Bühnenbild, dann bist du mittleren sechsstelligen Bereich.
Okay.
Wenn du eine bestehende Show in ein festes Theater einbaust mit einem aufwendigen Bühnenbild.
Also wie König der Löwen jetzt
beispielsweise. Nee, also sagen wir mal, wenn du den in einem anderen Standort machen würdest.
Ja.
Dann wäre das auch sowas, wobei König der Löwen, deswegen habe ich gleich Nein gesagt.
Hm.
Das wird sich nicht aus Hamburg wegbewegen.
Okay.
Das ist eins der pflegenden Beispiele, die eine Marke da lässt.
Das gibt es ja auch nur da.
Ne? König der Löwen und Hamburg gehört.
Sehr ja.
Aber wenn du sagst, jetzt Tanz der Vampire mal wieder als Beispiel, kommt wieder nach Stuttgart, dann bist du wahrscheinlich im siebenstelligen Bereich, unteren siebenstelligen Bereich.
Okay.
Dann hast du ganz neue Shows, die du zum ersten Mal machst in Deutschland. Die gibt es also schon irgendwo anders, aber sie müssen aufs deutsche Publikum adaptiert werden. Dann bist du im höheren siebenstelligen Bereich. Und wenn du etwas ganz Aufwendiges machst, was vielleicht sogar eine Weltpremiere ist, dann gehst du auch über die 20 Millionen drüber.
Okay.
Und das ist da schon, wo du schon öfter überlegen musst, ne? In Tickets ausgerechnet, wie viele Tickets musst du denn dafür verkaufen. Ne? Deswegen ist es ganz wesentlich, dass man sich über den Business Case vorher Gedanken macht.
Wie ist denn das, nach welchen Kriterien wählst du aus, welche Stücke gespielt werden und wo sie gespielt werden?
Also man weiß ja grundsätzlich schon, was ganz gut funktioniert international. Also wenn du sagst, okay, es gibt ein bestehendes Produktportfolio international, was verfügbar ist, muss halt irgendwie die Augen aufhalten, aber wenn das an Broadway oder West End passiert oder auch mal ganz woanders, in Australien werden auch wunderbare Dinge entwickelt, wie zum Beispiel King Kong. Du musst halt die Augen aufmachen und du musst den Zugang haben zu den Produzenten. Aber nicht jeder kriegt natürlich, kannst du Disney laufen und sagen, ich möchte jetzt hier in Deutschland das und das machen. Und da würde Disney sich schon überlegen, ob sie nicht zu ihrem langjährigen Partner Stage Entertainment gehen. Also du musst wissen, was passiert. Du musst den Zugang haben und dann musst du schätzen, was das an Geld kostet. Und du weißt ungefähr pro Standort in Deutschland, was du an Volumina an Tickets pro Jahr machen kannst. Ne? Also Hamburg ist der stärkste Markt. Im Ruhrgebiet ist es halt schwieriger, diese Volumina aufzurufen, weil alle aus dem Ruhrgebiet nach Hamburg fahren zum Küchen.
Ne, ist richtig, das ist klar.
Lord Harry Potter.
Und es ist ja auch so, dass jetzt sich nicht alles kopieren lässt. Also nur weil jetzt ein Stück irgendwo international in bestimmten nationalen Umfeld gut funktioniert, heißt ja noch lange nicht, dass das jetzt plötzlich in Deutschland gut funktioniert.
Stimmt. Also je nachdem, wie stark der Kontextbezug ist, sagen wir, Jersey Boys hat einen starken US-Content-Bezug, da brauchst du doch an den Anfang. Andere Dinge funktionieren mittelgut. Billy Elliot ist ein Welthit, aber in Deutschland nicht zum Durchbruch gekommen, hat auch sehr große Herausforderung, weil du Kinder beschäftigen musst und freie Arbeitszeitengesetz für Kinder.
Billy Elliot in London ist mega Erfolg.
Ja, genau. Also hier in Deutschland ist halt schwieriger Operationsmeld. Ansonsten kannst du fast jedes Thema, wenn du smart bist, adaptieren. Ob man alles machen muss, ist doch ein anderes Thema.
Wie ist das grundsätzlich, wenn man jetzt mal das Ganze von der großen Bühne mal auf die kleine Bühne projiziert? Was sind so die Denkfehler, die aus deiner Sicht heraus viele Veranstalter von Events in Deutschland generell machen?
Also wir haben den Vermessen jetzt zu sagen, dass ich das weiß, was die an Fehlern machen. Zuerst mal machen sie vieles richtig, weil es ein großes Angebot an Themen. Und ich bewundere immer die Kreativität und den Mut von vielen Veranstaltern. Es ist ja auch so, ne? Wenn ein Thema funktioniert als Musical oder Konzert, dann ist das eine Goldgrube. Ne? Aber es ist halt nur ein wahnsinniges Risiko, dass es, wenn es nicht funktioniert, dann bist du pleite, wenn du nicht die Ressourcen hast. Wahnsinnig Vorleistung hast an das Venue, an den internationalen die Touring-Gesellschaft, an den Künstlern.
Was. Das ist ja wie wenn du einen Film produzierst eigentlich, genau. So ein bisschen. Ne? Wenn der Film floppt, hast du ein Problem.
Das sind Problem, Geldkosten. Weil du hast eben ist ein großes Fixkosten- oder auch Sunk-Kosten-Geschäft. Also bevor du den ersten Zuschauer begrüßt, hast du schon mal viel Geld ausgegeben. Ne? Deswegen bewundere ich alle, die als Veranstalter diesen Mut haben und freue mich darüber. Zwei Dinge sind eigentlich sicher. Es gibt immer mehr Ideen, das zu veranstalten, als es Geld gibt bei den Veranstaltern. Das ist ein Investorenthema. Also du musst immer gucken, wie du das Geld dafür zusammenkriegst. Das ist die Aufgabe Nummer eins. Und wenn du ein Stück auf der Bühne hast, hast du immer mehr Tickets, als du verkaufst. Also es ist fast überall der Druck da. Es gibt wenige Veranstalter, die sich wirklich zurücklegen können. Und selbst das tun die nicht. Ne? Also ein Beispiel, wenn es anfällt, will ich jetzt nicht sagen, das sind ganz im Jahren jetzt hier nicht zurücklehnen, aber die Gründer von Wacken, ich kenne auch da persönlich die Arbeit hinter den Kulissen wahnsinnig viel und haben eben auch über Jahre da kontinuierlich dran gearbeitet. Aber die wissen relativ genau, wenn sie das neue Wacken Open Air in den Verkauf geben, dann ist es eben nach ein paar Tagen voll und dann die Tickets weg.
Gut, das ist eine Luxussituation.
Das ist eine Situation, der Rest der Nation hat immer mehr Tickets, als man vermarktet bekommt. Also es ist eine kontinuierliche Aufgabe, diese Lücke zwischen Kapazität und, sag ich mal, natürlichen Nachfrage zu schließen. So, was ist natürliche Nachfrage? Also wenn du gar keine Werbung machst, gibt es wahrscheinlich gar keine natürliche Nachfrage. Aber wenn du ein bisschen was Pappplakate aufhängst, dann ein bisschen was erzählst, dann manchmal einige Leute, die finden drauf an, aber der Großteil, den musst du wirklich hart akquirieren. Manche echt alle Register ziehen, die du ziehen kannst.
Spielt Knappheit eine gewisse Rolle, also dass man auch Verknappungen ganz gezielt kommuniziert?
Absolut. Das ist ein wesentliches Thema. Das ist der Zirkus ganz erfolgreich. Da sagt er, ist nur 6 Wochen da. vielleicht ist er auch 7 Wochen da oder sagt vorher nur 6 Wochen da und hängt dann noch eine Woche wegen Erfolg dran. Also da funktioniert es, ein ganz wesentliches Merkmal, dass du sagst, du musst jetzt kommen und nicht irgendwann. Ne? Das ist eben die große Herausforderung bei den langlaufenden Erlebnissen oder auch Musicals. Warum soll ich jetzt gehen?
Aber ich kann auch nächstes Jahr
gehen. Kann ich auch nächstes Jahr gehen und gehst in die hinternächstes Jahr und so weiter. Da hat es den Zirkus ein Stück weit einfacher und wahrscheinlich auch ein Konzert. Also an dem Abend in der Stadt oder an den 3 Abenden in der Stadt oder den 5, 6 Wochen. Und da musst du einfach hingehen, sonst ist es weg. Mhm. Ja, aber Verknappung ist wichtig und wird auch von den Long Runs und den Erlebnissen und auch den Freizeitparks,
die werden ja aufgenommen.
Du musst halt irgendwie einen Anlass schaffen, warum man jetzt gehen soll und man kommentiert vielleicht hier und da nicht, dass man zwar plant, 6 Wochen etwas zu spielen und man sagt erstmal, es gibt nur für 1 Woche, es gibt nur 1 Woche und es gibt nur 3000 Tickets, sag ich mal. Mhm. Und sagst dann, oh, Kundesgroße Service verlängert um 2 Wochen. Oh, Nachbar verlängert. Mhm.
Also da spielt man ganz gezielt mit.
Absolut, das ist eins der Tools. Hm.
Eins der Tools, was gibt es noch für Tools?
Ja, du hast eine ganze Reihe an normalen vertrieblichen und Marketing-Themen, die du einfach spielen musst. Du musst überlegen, wie bist du in der Stadt sichtbar? Wie bist du in der Touristik oder touristischen Umfeld sichtbar? Zum einen eben, ich sag mal, in Reiseführern oder sonstigen Publikationen, oder sogar Kampagnen, wenn du das Geld hast. Oder wenn du mit der Deutschen Zentrale für Tourismus zusammenarbeitest, sogar im Ausland, wie bist du da erreichbar? Und natürlich musst du irgendwie auch über die Reiseveranstalter und Busreiseveranstalter buchbar sein. Ne? So, das ist dein Grundsetting, erstmal irgendwie Sichtbarkeit bekommen. Und dann musst du natürlich die anderen Kanäle auch spielen. Da ist natürlich E-Commerce ein essentiell wichtiges Thema. Ja. Ich glaube, das ist eben mittlerweile klar, am Anfang, ich weiß noch, wie das so ich sag, belächelt wurde, aber da waren wir zufrieden mit 10% E-Com-Anteil. Okay. Der Webseite, gut, dass sie funktioniert. Mhm. Ein schöner Online-Katalog. Ja. Und
das ist heute der essentielle Kanal.
Oder? Das sind jetzt die Vermarktungsmaschinen. Du musst echt sehen, dass deine Website super aufgestellt ist, super konvertiert. Und musst dir ganz viel Gedanken machen über die Leads. Ne? Wo kommen die her? Kommen die aus Social Media? Kommen die aus Partnernetzwerken? Ja. Affiliates, kommen die aus Newslettern, was machst du da? Kommen die aus anderen Kampagnen? Wie kannst du im Printbereich Leute noch online zum Abschluss der Buchung bringen?
Ja. Kann man das so ein bisschen sag mal, clustern, beziehungsweise eine gewisse Hierarchie bringen, welche Kanäle die wichtigeren sind oder die wichtigsten sind?
Ja, das ist ganz klar, der E-Commerce-Bereich, der absolut wichtigste.
E-Commerce meinst du aber auch Social Ads?
Ja, ja, ich nenne es immer das Online-Ecosystem. Mhm. Also du hast eine Webseite und musst eben mit allen, was du drumherum machst, das zahlt alles drauf ein, dass die Leute auf deine Website gehen. Mhm. Du hast so wie das Sonnensystem, in der Mitte in die Sonne ist die Website und dann hast du deine Satelliten, die ihr Raumschiffe zur Sonne schicken, meinetwegen. Ne? Mhm. Und die Sonne verwertet das dann. Genau, also das gesamte Ecosystem ist weit über 50% für die Sales zuständig. Und das ist auch gewollt. So, das hat sich auch verändert, weil das bei uns eine aktive Strategie ist, die Leute von anderen Buchungsgelegenheiten, sei es welche, die zu uns gehören, wie an der Kasse, an der Tageskasse, als auch von Partnern, die Provisionen verdienen. Natürlich wollen wir das eingesetzt machen, das Geschäft. Das heißt, wir arbeiten gerne mit Partnern zusammen, solange wir uns zusätzliche Zielgruppen bringen. Mhm. Was wir nicht so toll finden, ist, wenn die Partner dann unserem Content anfangen, Google Ads zu schalten.
Okay, also sprich,
uns da selbst
kannibalisiert.
Genau. Da achten wir sehr drauf, da werden unsere Verträge auch immer strenger. Mhm. Also das Ecosystem, unser Ecosystem, das beschützen wir sehr stark.
Also eher zusätzliche Tickets, die so eigentlich nie verkauft worden wären am
besten. Das wäre dann, da fände mein Partner gut, wenn, also jeder Partner darf uns zukommen, sondern ich habe hier Zielgruppen, die ihr sonst nicht erreicht mit eurem Mainstream, meinetwegen, oder Spezial-Interest, Special-Interest-Gruppen. Dann sagen wir, ey, super, dann kriegst du auch deine Provision, das ist immer sehr
freigebig auch.
Aber eben zusätzliches Geschäft.
Wie ist das Influencer-Marketing? Oder wie wichtig spielt das?
Ist das uns eigentlich so wichtig? Also, wir haben einige Versuche gestartet, aber wir sehen das sehr kritisch und sind leider auch darin bestätigt worden.
Ah ja, okay.
Das funktioniert nicht. Das sind eher so die Everyday-People, und das meine ich sehr nett, auf Facebook und Instagram, die unsere Themen weiterempfehlen, ne? Die anderen Menschen nominieren und sagen, das wäre was für uns, geht da mal hin. Oder so.
Okay.
Das sind für uns die viel wichtigeren Influencer, weil sie da viel mehr sind und uns nichts kosten.
Okay. Wenn du jetzt das ganze B2C-Geschäft mit dem B2B-Geschäft vergleichst, ist das ähnlich? Ist das vergleichbar? Spielt man nach den gleichen Spielregeln oder würdest du zwischen B2C und B2B ganz klar unterscheiden, was die Vermarktung von den Veranstaltungen angeht?
Ja, dann bin ich mal ganz Jurist und sage, kommt drauf an. es gibt Aspekte, die sind ähnlich, weil in Organisationen auch Menschen arbeiten und Menschen, so wie sie privat suchen, dann auch geschäftlich suchen. Ne? Das heißt, zum einen haben wir das Thema Google Ads oft da, logischerweise. Auch da arbeiten wir mit dem Meta-Konzern zusammen, auch da logischerweise. Das sind so klassische Themen. Aber es kommen mal Themen hinzu, die speziell sind. Es hat sich herausgestellt, aber so, dass sich auch Print-Produkte noch in dem B2B-Bereich, dass die sehr hilfreich sind. Hm. Weil ja einfach im Bestfall im Sekretariat des Entscheiders landen und von da aus an den richtigen Entscheider weitergegeben werden. Vielleicht mit einer kleinen Randnotiz, da können wir nochmal unsere Firmenfeier machen, da mal einen Ausflug machen, etc., Weihnachtsfeier. Also du musst das kombinieren. Und du brauchst eben auch dort die professionellen Partner, wie zum Beispiel Eventagenturen, die dann wissen, dass wir ein Eventangebot sind. Und wenn jemand aus Deutschland oder aus dem Ausland fragt, was kann man in Köln machen, und strecken was zusammen, dass wir mit dabei sind.
Ja.
Und ganz klassisch auch im Bereich Schulklassen ist für uns auch ein B2B-Geschäft, weil es eben auch über Partner geht. Nur auch Reiseveranstalter, die auch spezialisiert sind, die holen wir auch ins Boot rein.
Wie kam es dazu, dass du von Stage weggegangen bist und jetzt bei TimeRight bist? Also eigentlich ja, TimeRight ist ja eigentlich auch ein Startup in dem Sinne, ne? Vergleich zu Stage auf jeden Fall.
Ja, Stage ist auch ein großes Startup.
Ist das so, ja.
Also ja, die haben sich schon die Agilität bewahrt, soweit ich das jetzt noch beurteilen kann. Und jede neue Produktion ist fühlt sich an wie ein
Startup. Ah ja, okay.
Mhm. Ja, es war einfach, ich war 5 Jahre dort und habe ein sehr interessantes Angebot bekommen von CTS Eventum. Ich wollte internationale Arbeit, habe bei Stage auch schon international gearbeitet, habe auch den sehr französischen Markt mit aufgebaut und habe da Lust drauf bekommen, international zu arbeiten. Und da hatte Eventen eine sehr interessante Aufgabe, mich als Vice President International. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, da ich nicht nur den Erlebnisaspekt und die Vermarktung interessant finde, sondern auch den technischen Aspekt und das Ticketing hochgradig interessant finde. Und das war eine sehr gute Kombination.
Ja.
Mhm. Dann von meinem ehemaligen Chef von Stage, das Deutschland verlassen hatte, wieder abgeworben worden, um für ihn das Ticketing aufzubauen und war dann bei mir Entertainment ATG. Da war ich noch bei UNIZ, wollte mir was Gutes tun. Das hat mir auch.
Das war dann schnell wieder vorbei, oder?
Nein, das war vor 2 Jahren da. Ja, es war wirklich eine ganz tolle Zeit, würde ich sagen. Und ich vermisse die Zeit auch, weil das wirklich, wenn man da morgens aufsteht, weiß man, wofür man zur Arbeit geht.
Mm.
Das hat mir sehr, sehr viel gegeben und ich hoffe, ich konnte auch ein Stück weit zurückgehen und ich bewundere die Kollegen in Deutschland, aber auch, wir sagen, im Feld, ne, die ja wirklich vor Ort sich dann auch persönlichen Gefahren hingeben, um Menschen zu helfen. Also das war für mich sehr, sehr wichtig und ich hoffe, ich konnte ein Stück weit was zurückgeben in die Gesellschaft. Bin dann über einen Zwischenstopp bei einem Reiseveranstalter. Also siehst du auch immer, Tourismus und Entertainment ist für mich immer...
Gehört irgendwie zusammen.
Halt zusammen für mich, ist einfach so. Bin ich dann angesprochen worden, auch von einem ehemaligen Mitarbeitenden, ob ich nicht zu TimeRight kommen möchte, ob er meinen Namen mal ins Spiel bringen sollte als Nachfolge für den dann scheidenden COO. Und ich habe immer schon ein Faible gehabt für Gründer und für Unternehmen, die wie Startups agieren.
Mhm.
Und es hat super gut gepasst. Die Aufgabe ist toll und machbar.
Wo soll TimeRight hingehen in den nächsten Jahren? Gibt es da klare Ziele, die du...
Ja, wir hätten schon das Kapazität für ein paar Städte in Deutschland, die wir selbst betreiben.
Mhm.
Mir fallen auf 2, 3, 4 ausländische Städte ein, vielleicht auch ein paar mehr, die tolle Geschichten erzählen können und wo wir helfen können, diese Geschichten zu erzählen. Und das wäre noch so ein Ziel im europäischen und außereuropäischen Ausland. Und da gibt es natürlich noch unsere Studios, unser Kreativarm, der auch eben für aktuell deutsche Städte Produkte entwickelt, die dann selbst vermarkten und selbst betreiben. Wir machen ja alles in-house, also von der Entwicklung der Geschichte. Wir haben da Historiker hingestellt, die das alles genau recherchieren. Das ist also nicht so mal eben schnell ein Konzept entwickelt und ja, passt schon, sondern da wird jedes Haus, das zu sehen ist in der Zeitreise, wird einzeln nachrecherchiert. Da wird eine Geschichte draus gebaut, deswegen heißen die auch History Narrative. Das wird dann unser eigenes In-House-Team an die Developer übergeben und an unsere Tech-Teams, die dann aus eben dann die Zeitreise bauen und ja, dann geht es in die hauseigene Vermarktung. Also wir sind komplett integriert und ja, andere Städte können eben diesen Development-Teil von uns buchen, diesen Studio-Teil. Und wir werden wahrscheinlich in Kürze auch die andere Seite testen, dass jemand uns als Externer auch im Bereich Vermarktung kann. Mhm. Also ohne, dass wir es jetzt betreiben, aber dass wir eben in der Vermarktung unter die Arme greifen.
Okay. Ist das nicht auch ein Geschäftsmodell, was für generell im B2B-Bereich interessant sein könnte, also für Unternehmen, um vielleicht Unternehmensgeschichten erlebt?
Ja, habe ich schon gemacht.
Habt ihr schon gemacht? Okay.
Wir haben für Haribo das gemacht. Weitere Firmen, das Schöne ist, natürlich sehr viele Firmenjubiläen jetzt in den kommenden Jahren, die 100, 125 Jahre Gründerzahl, vielleicht auch 150 Jahre alt werden und wo wir sehr geeignet wären, die Geschichten zu erzählen, haben auch gerade mehrere Anfragen.
Ist das nur was für große Unternehmen oder geht das für einen Mittelständler?
Kommt drauf an, also es gibt ja wahnsinnig erfolgreiche, finanzkräftige Mittelständler. Mhm. Also es kommt drauf an, wie viel Liebe man dafür aufbringt und ob das große Unternehmen oder der Mittelständler die entsprechenden Finanzen dafür bereitstellen möchte. Also man bewegt sich ja schon im sechsstelligen Bereich. Kleinste Dinge im unteren sechsstelligen Bereich und größere Dinge eben auch im sechsstelligen Bereich. Muss man wollen und ja, muss eine Idee dahinter stehen.
Okay. Sehr, sehr spannend, weil ich glaube, dass das Thema Erlebnis oder generell Erlebnisse schaffen einfach eine ganz, ganz andere Wirkung hat beim Publikum. Ich sage mal, die Art und Weise, wie du Dinge kommunizierst, entscheidet letztendlich, ob dein Publikum in dich investiert oder eben nicht, unabhängig, ob das jetzt neue Kunden sind, die in dich als Dienstleister oder entsprechendes Produkt investieren oder ob es letztendlich eine Führungskraft ist, die in den Chef investiert oder einen potenziellen Bewerber, einen Arbeitgeber investiert.
Absolut.
Und das Thema Storytelling hat nicht umsonst so einen Stellenwert eingenommen in der heutigen Kommunikation. Ich denke, das liegt genau an dieser Emotionalität, die dahinter liegt.
Absolut. Du siehst einfach viel mehr, dass bei Präsentationen oder sonstigen Erlebnissen, dass da weniger die Informationsübermittlung wie damals vielleicht im Vordergrund stand, sondern das Erlebnis. Und ich sage mal, ein gutes Erlebnis ist das, was dich ein Stück weit verändert. Also wo du anders aus dem Erlebnis rausgehst, als du reingegangen bist. Dann hat das wirklich bei dir eingehakt, resoniert was.
Ja.
Es bewegt dich, dann erinnerst du dich auch. Mhm. Und über diese Erinnerung geht es eigentlich, ne? Worum man Stories erzählen möchte. Menschen sollen sich erinnern, dass sie was Schönes gesehen haben, sei es jetzt im touristischen Bereich, dass sie einfach eine nette Stunde oder eineinhalb Stunden hatten bei uns. Oder im Firmenbereich, dass Mitarbeiter sagen, das war ein toller Ausflug. Oder wenn es größere Themen sind, das war ein ganz toller Abend zusammen. Einfach, dass man merkt, das bleibt hängen und damit bleiben auch die Botschaften, die da kommuniziert werden, hängen. Unser Bus also braucht so eine Art Trägerschicht der Emotionen, damit du da auf Informationen pflanzen kannst. Weil wenn Informationen nur so reingegeben werden, dann gehen die unter.
Ne? Das muss schon alles irgendwie auch mit Sinn und Verstand organisiert und kommuniziert werden. Lass uns das Ganze mal nochmal so ein bisschen übertragen auf den Mittelstand und auf Events, die im Mittelstand vor allem im B2B stattfinden. Gibt es denn bestimmte Tage, wenn man jetzt als Veranstalter ein Event ins Leben rufen möchte? Gibt es bestimmte Wochentage, die besser sind als andere? Gibt es irgendwelche saisonalen Schwankungen? Gibt es Zeiten, Uhrzeiten, wann Dinge besser funktionieren? Wie lange muss ich vorher das Ticketing eröffnen? Gibt es dann, wenn man das jetzt übertragen, wirklich die große Bühne auf die kleine Bühne, gerade im Business, was würdest du da so sagen? Also, welche Spielregeln?
Also, es kommt aufs Ziel an. Ne? Wenn du eine Veranstaltung hast, wo du Tickets verkaufen möchtest, dafür eine Fortbildung, die du für viele Menschen offen machen willst, oder ein Coaching, oder wo du einen Speaker einlädst, ne? Also wo du Tickets haben musst, dann ist das ein anderes Spiel, als wenn du deine Mitarbeitenden als Konsumenten hast, oder? Bleiben wir mal kurz beim Ticketing.
Ja.
Da ist einfach Zeit ein wesentlicher Faktor, und zwar Zeit der Vorlauf. Also da ist es fast, ist halt egal, ne? Wann, an welchem Tag, welche Uhrzeit das ist. Wenn Menschen sich darauf einrichten können und du lange genug im Vorverkauf bist, dann kannst du fast jeden Zeitpunkt nehmen. Wenn du natürlich planst, dass danach irgendwie noch Open Bar ist bis 3 Uhr, dann ist es vielleicht gut, wenn der nächste Tag ein Freitag oder ein Samstag oder ein Sonntag ist und nicht gerade irgendwie ein Dienstag oder ein Mittwoch.
Ne? Und es gibt dann nicht zu lange im Voraus, weil ich kriege das ganz oft mit, auch dass viele sagen, so, ja, wenn wir aber zu weit im Voraus planen, dann können die Leute so gar nicht weit denken, richten sich das dann nicht ein.
Hat sich bei mir nicht bestätigt.
Okay.
Menschen brauchen Sicherheit, Menschen brauchen Zeit, Vermarktung braucht Zeit. Eine gute Vermarktung hat immer zwei Aspekte. Entweder du hast Geld oder du hast Zeit, am besten hast du beides. Also wenn du wenig Zeit hast, musst du mehr Geld investieren, damit du stärkeren Push kriegst. Wenn du mehr Zeit hast, brauchst du nicht so viel Geld zu investieren, du hast Zeit, dass sich das rumspricht, dass die, ich will nicht sagen von selbst, aber sie Verkäufe reinköpfeln und du ganz in Ruhe planen kannst weitere Verkaufspushs planen und bist eben nicht so unter Druck.
Das heißt also, theoretisch kann ich auch eine Veranstaltung, ein Event nächste Woche füllen, wenn ich nur genug Benzin im Tank habe.
Also wenn du hier irgendwie zwei Mirage mietest, die dann irgendwie über die Stadt irgendwie am besten mit Kondensstreifen noch deine Botschaften irgendwie zeichnen,
dann ist das
und gleichzeitig gehen irgendwie alle Lichter aus und musst nur die Autofoam-Displays leuchten, auch wo deine Werbung drauf ist. Also das wäre ein gigantischer, brauchst du viel Connection und viel Geld. Klar, dann kannst du das auch machen. Oder was nicht, der ehemaligen Bundeskanzler irgendwie einlädst oder ehemaligen US-Präsidenten oder so. Ne? Aber wenn du viel Geld hast, hast du viel Option. Logischerweise, wahrscheinlich verbrennst du auch dann mehr, als es einbringt. Aber manchmal ist es doch einfach wert, Marke aufzubauen.
Und das Line-Up spielt auch eine entsprechende Rolle.
Absolut. Also das muss halt zu den Leuten passen, die da kommen. Muss nicht für dich persönlich passen, sondern wenn du jetzt gerne Boris Becker mal treffen würdest, aber andere Leute können damit nichts anfangen. Dann soll ich sagen, lad Boris Becker dir nach Hause ein, aber dann nicht auf mich. Also das Line-Up und die Idee, die Botschaft muss passen mit den Leuten, das Publikum, und die Uhrzeit muss dann dazu passen, wie gesagt. Uhrzeit muss natürlicherweise oder ein Tag muss zu dem Event passen. Kein Besorgnis am Montag, war easy gesagt.
Ja.
Und der Vorlauf muss passen. Manche sind flexibler, manche haben echt riesen Vorläufe mit Urlauben und I don't
know. Also Ferienzeiten natürlich auch beachten, ne? Ist ja klar. Ein wichtiges Thema.
Man muss einfach bedenken, schau dir mal die Marke Sylt an, ne? Die Leute buchen ein Jahr Vorlauf. Ne? Also sie buchen jetzt oder jetzt haben sie gewartet auf Sylt. Wenn du heute Abend aus dem Restaurant rausgehst, kannst du ab dem nächsten Tag fürs nächste Jahr den Vortag sozusagen. Immer 364 Tage voraus, ne? Und kommst du 360 Tage vor, ist schon fast anders voll, als die Abendtisch voll. Also das ist der Vorlauf, den man haben kann. Die machen das nur nicht länger, wie 2 Jahre wahrscheinlich, weil sonst die Leute durcheinander kommen würden mit den Daten. Also dann kannst du es sehr, sehr lange. Und aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, es möglichst lange. Wenn du natürlich die Idee hast, du willst es lange im Vorverkauf geben und gleichzeitig willst du hast du den Anspruch, die ganze Zeit Marketing zu machen, dann ist es natürlich sehr teuer. Du musst auch diese Ruhephasen haben, wo einfach die Chance, dass Leute sich damit auseinandersetzen und weiterempfehlen, muss man aushalten können. Du brauchst also einen starken Auftakt, eine Pressekonferenz, irgendwas, was Aufmerksamkeit erregt, kostenlos oder kostenpflichtig mit einer kleinen Kampagne, einer größeren Kampagne, dann musst du erstmal durchhalten. Gleich wie Musicals, ne? Riesen Big Bang am Anfang und danach muss einfach über 9 Monate muss das sich sozusagen aufbauen und dann hängst du 4 bis 8 Wochen vorher an, nochmal die richtig laut zu werden im Markt.
Ne? Dann
sammelst du alle ein, die bis dahin geschlafen haben, die sie auch vielleicht schon mal wie Notiz im Kalender gemacht haben und freigehalten haben. Die sagen, jetzt musst du auch buchen. Also ganz klar, ich bin pro super langen Vorverkauf.
Okay.
Ob es über Jahre, wenn es sein
muss. Über Jahre.
das wird die Eventualität. Ja, dann gibt es halt die private Seite. Also wenn es nur die Mitarbeiter sind, das nur ist jetzt nicht böse gemeint, aber es sind einfach die kauft das Ticket nicht, sondern die kriegen einfach ein nettes Event hin. Auch da ist natürlich wichtig, dass die Leute, also je weiter angekündigt ist, desto mehr Leute können teilnehmen. Weil wenn du willst, dass viele teilnehmen, sag es frühzeitig. Und wenn du willst, dass die Leute in Ruhe was trinken können, nimm einen Freitag.
Ja. Es ist aber oft so, dass ja gerade bei Events, bei denen die Tickets nichts kosten, dass man da eine wahnsinnig hohe No-Show-Rate hat. Würdest du sagen, man sollte immer etwas für ein Ticket aufrufen?
Muss man nicht unbedingt. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Du kannst immer was für ein Ticket aufrufen. Wenn es nur ein kleiner Obolus ist, einfach diese kleine Hürde zu machen.
Also Verbindlichkeit auf jeden Fall zu erzeugen.
Genau. Du kannst aber auch kannst umdrehen und sagen, es kostet nichts. Also wenn du nicht kommst, dann kostet es 10 Euro. Mhm. Also das machen immer mehr Restaurants auch.
Genau, in einem Restaurant.
Du musst nichts vorbezahlen, aber wenn du nicht kommst, dann hast du eben eine No-Show-Fee. Mhm. Und auch jetzt kleinere Veranstalter. Auch bei einem uns bekannten Fußballclub, wie das jetzt gerade diskutiert, weil auch da gibt es immer viele Anmeldungen, dann kommt der eine auch mal nicht. Ärgerlich, weil andere nicht kommen können. Da kostet es dann eventuell auch Geld. Ne? Ja, das sind 10 Euro oder was. Ne? Aber eben so, dass man dran denkt, abzusagen, wenn man nicht kann.
Ja, weil diese Verbindlichkeit ist irgendwie in den letzten Jahren irgendwie so ein bisschen flöten gegangen, habe ich das Gefühl. Also bei einem Überangebot ist man irgendwie nicht mehr so richtig verbunden.
Ja, immer geneigt zu sagen, was nichts kostet, ist nichts wert, stimmt aber nicht. Hm. Aber du hast recht, es gibt einfach wahnsinnig viele Optionen, die man machen kann. Du kannst jeden Tag in der Stadt, gerade wenn du gut vernetzt bist, hast du für jeden Tag zwei Optionen in der Regel, was du machen kannst, neben deiner normalen Arbeit, irgendwie hier Networking.
Absolut.
Themen, ne? Und wenn man, man weiß, also sich anmelden, wenn man machen möchte, und zwar rechtzeitig, also meldet man sich erstmal an und macht sich vielleicht einen Tag vorher oder am Tag selbst Gedanken, kommt jetzt eigentlich oder nicht, und wenn man ein bisschen nachdenkt, dann sagt man noch ab. Oder wenn man nicht nachdenkt, kommt man einfach nicht.
Absolut. Ja, sehr, sehr spannend. gerade jetzt im Übertrag auf, sag ich mal, den Business-Bereich ist das ja etwas, wo, glaube ich, viele Unternehmer und Unternehmerinnen einfach aus dem B2C-Bereich lernen können. Und das, was du da erlebt hast und über Jahre aufgebaut hast und was ich mir mitnehme, ist auf jeden Fall diese Aussage, ja, entweder hast du Zeit oder du hast Geld, um Dinge zu vermarkten, dann klappt das schon. Das ist ja letztendlich nicht nur im Veranstaltungsbereich, so ist ja generell im Marketing so. Also auch so, wenn Kunden zu uns kommen, sagen, sie haben ein bestimmtes Produkt, sie haben bestimmte Dienstleistungen, die sie vermarkten wollen, dann ist ja auch immer die große Frage, ja, wie schnell soll das Ganze denn passieren? Und je nachdem, wie viel Zeit und Ausdauer ich habe, umso weniger Budget muss ich investieren in, sag ich mal, Ad-Spend, Performance-Marketing und dergleichen. Und es ist halt nun mal so, in dieser Fülle des Überangebots, die Dinge, die sich von allein und selbst vermarkten, die gibt es eigentlich ja gar nicht mehr richtig. Das sind eher Ausnahmen. Und dementsprechend, ja, braucht man nicht nur auf sehr oder für die große Bühne entsprechendes Kleingeld und die richtige Strategie, sondern, glaube ich, auch für jedes einzelne Produkt und jede einzelne Dienstleistung, die man macht.
Absolut. Und wenn du noch die Qualität dazu nimmst, da hast du das magische Dreieck eigentlich. Mhm. Zeit, Geld, Qualität. Kann natürlich auch auf Qualität verzichten. Dann geht es auch schneller und kostet weniger. Oder sagt, Qualität ist das Höchste, dann brauchst du viel Zeit und viel Geld. Oder ist.
Absolut. Nur Qualität funktioniert halt auch nicht.
Du bewegst dich halt immer in dem Dreieck, wobei ich das Dreieck eben, wenn ich dann mal davon ausgehe, dass wir Qualitätsanbieter haben oder Qualitätsevents haben, dann ist das mit Qualität gesetzt, bleibt dann auch Zeit und Geld. Aber man kann ja auch Agenturen hinzunehmen.
Absolut. Da
man muss ja,
da bin ich
nicht alles selbst machen.
Da bin ich sehr für.
Davon.
Nein, definitiv. Und ich habe eine klare Mission, die ja besagt, ich möchte, dass die Guten lauter zu hören sind als die Bösen. Weil was erleben wir denn da draußen immer? Dass meistens diejenigen, die die beste Qualität haben, eigentlich das schlechteste Marketing haben und andersrum. Und man fragt sich immer so, ja, wir sind doch Premium-Anbieter, wir bieten doch hier das beste Produkt. Warum sind wir nicht die Erfolgreichsten, währenddessen andere mit minderwertiger Qualität vielleicht erfolgreicher sind, zumindest monetär betrachtet? Und das eine schließt das andere nicht aus, das eine bedingt das andere. Und ja, das magische Dreieck, Zeit, Geld und Qualität.
Ja, du hast eine ganz wichtige Mission, weil wenn jemand schlechte Qualität hat und trotzdem gut zu hören, ist es ja super schlimm. Wenn er schlecht ist und nicht gehört wird, ist es ja nicht so schlimm. Also das ist, den muss man wirklich ausmerzen. Und gleichzeitig muss man verstehen, dass ein gutes Produkt eine gute Voraussetzung ist, um einen Markterfolg zu haben, aber
und nicht alles.
Ist nicht alles. Ja. Deswegen gibt es halt die Vermarktungsmenschen, die das eben auch gelernt haben und die da eben viel Erfahrung haben. Und dann würde ich mir auch jemanden aussuchen, der viel Erfahrung hat und nicht eben jemand, der, weiß ich, vielleicht gerade mit seinen 25 Jahren vielleicht gerade mal sein eigenes Leben sortiert hat und jetzt auf einmal die Eventabteilung eines Unternehmens ist, ne? So als ja, haben wir hinten ist noch Marketing da am Ende des
Flugers. Ne, braucht man auch noch.
Immer ein paar Prospekte und dann dieses kleine Zimmerchen daneben dem Praktikanten, das ist unsere Eventabteilung.
Ne.
Eventkommunikation ist ein ganz wichtiges Thema und muss von Profis betrieben werden. Und entweder man hat selbst jemanden im Hause oder man holt sich eine Agentur dazu oder man holt sich eine Agentur, um jemanden aufzubauen im Hause. Dann gibt es verschiedene Dinge, die man machen kann, aber das gehört.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt nicht unbedingt im Eventbereich, aber generell, was Vermarktung angeht, auf jeden Fall. Ja, Jasper, erstmal vielen, vielen Dank für den tollen Austausch. Bevor wir jetzt komplett aufhören, würde ich gerne nochmal in deinen eigenen Worten oder dass du in deinen eigenen Worten nochmal das Ganze so ein bisschen konzentrierst auf die drei wichtigsten Punkte, wenn es darum geht, Events erfolgreich zu machen, Events zu vermarkten, ganz gezielt an unsere Zuhörerschaft. Was ist die Essenz, die drei wichtigsten Punkte, die ich berücksichtigen muss, wenn ich ein Event erfolgreicher machen möchte?
Okay. Versuche ich mal, also das erste ist sicher das Ziel dieses Events. Ne? Was möchtest du erreichen? Möchtest du ein Produkt pushen, etwas Aufmerksamkeit bekommen, möchtest du Geld verdienen damit? Das sind ganz unterschiedliche Zielsetzungen. Also, wenn du da nicht klar bist, wird schon schwierig. Das zweite ist dann wirklich einen soliden Business Case. Also klingt jetzt ein bisschen langweilig, ist aber
gehört dazu, ne?
Ja. Gehört dazu, ne? Muss ich sagen, 80% der Events sterben schon auf dem Papier, wenn man es mal durchrechnet.
Mhm.
Kannst du immer noch sagen, ich bin ein Liebhaber des Themas, ich möchte es trotzdem machen, aber dann musst du auch nicht weinen, wenn es eben ein Minus in der Kasse ist. Also Ziel, Business Case. Und das dritte ist dann wirklich smarte Vermarktung, wo du dir überlegst, wie viel Zeit, wie viel Geld habe ich denn dafür? Und welche Kanäle kann ich spielen, um welche Zielgruppen zu erreichen?
Ja, das war noch schöne letzte Worte. Jasper, danke fürs Gespräch, vor allem für deinen Einblick so ein bisschen hinter die Kulissen der großen Bühne und für deine Offenheit und deinen, ja, ich würde mal sagen, strategischen Weitblick. Und was wir auf jeden Fall gelernt haben, ist, dass, wie der Titel das Ganze auch schon betitelt, Showtime verkauft sich wirklich nicht von selbst. Und man braucht eine gewisse Haltung, gewisse Kreativität, vor allem auch ein bisschen das betriebswirtschaftliche Know-how dahinter, um letztendlich sein Ziel zu erreichen und die Säle zu füllen und ja, echte Markenwirkung irgendwo zu erzeugen. Und ja, an euch da draußen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie natürlich gerne und ich freue mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ja, schaut euch auf jeden Fall TimeRight an. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr das gerne natürlich an uns richten, info@neuform.net. Ich werde das natürlich direkt und unmittelbar an den Jasper weiterleiten, wenn ihr da irgendwelche speziellen Themen habt, die ihr gerne diskutieren wollt. Es lohnt sich auf jeden Fall online und vor allem natürlich auch vor Ort, gerade hier in Köln. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Das macht definitiv Sinn. Dann bis zur nächsten Folge von The Walk of Brand, wenn es wieder heißt, Marke macht Umsatz. Und ich wünsche euch was, euer Thomas. Ciao.